jetzt kommen wir zu unserem Thema. Und dieses Thema heißt Ältestendienst und Führung, natürlich in der Gemeinde oder auf die Gemeinde bezogen. Wir haben ein offizielles Programm, das habt ihr alle bekommen, und da steht das drin so. Und wir haben ein Programm gehabt, was vorläufig war, und da stand der Arbeitstitel noch zusätzlich dabei, da stand nämlich Zuständigkeiten in der Gemeinde. Also bitte, seht auch das Thema einmal unter diesem Aspekt. Und ich will versuchen, dazu auch etwas zu sagen. Es gibt viele Bibelstellen, die von Führung sprechen in der Gemeinde, im Volk Gottes irdischer Art, also Israel damals, und auch Volk Gottes geistlicher Art oder himmlischer Art heute in der Gemeinde Jesu. Und wir können sie unmöglich alle lesen. Bitte lasst mich zwei Stellen zunächst einmal grundsätzlicher Art über Führung zitieren nur. Das ist einmal die Aussage, die im Richterbuch steht, die Deborah sagt es wohl, weil Führer führten in Israel, preiset den Herrn. Das heißt, es ist für die Frau, und so ist es der Wille Gottes, für das ganze Volk ein Grund zum Lobpreis Gottes, wenn überhaupt Führung ausgeübt wird. Und die zweite Aussage aus den Sprüchen, wo keine Führung ist, verfällt ein Volk, Sprüche 11, Vers 14. Wenn wir die beiden Aussagen nebeneinander stellen oder gar gegeneinander stellen, gegenüberstellen, dann ergänzen sie sich hervorragend. Es ist Grund zur Lobpreisung Gottes, wenn Führung erkennbar wird und da ist, ausgeübt wird. Und es ist der Todeskeim für ein Volk, für eine Gemeinschaft überhaupt, wenn keine Führung mehr da ist. Dann ist der Verfall sehr nah. Bitteschön. 5, Vers 2. Jetzt lesen wir aus dem Neuen Testament einige Verse. Und zwar den ersten bekannten Vers, Aussage des Apostels Paulus gegenüber den Ältesten von Ephesus, die er auf der Reise, seiner Rückreise nach Jerusalem in die Hafenstadt Milet gerufen hat. Apostelgeschichte 20, Vers 28. Paulus sagt, habet nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, welche er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen oder seines eigenen Sohnes. Diese Worte zeigen uns, wem die Gemeinde oder die Versammlung Gottes gehört. Sie gehört Gott. Zweitens, wer der Bestimmende ist, natürlich der, dem sie gehört, und der, durch den er in der Versammlung wirkt, der Heilige Geist. Und das Dritte, wer im Auftrag des Hauptes, des Eigentümers und des Heiligen Geistes Dienst tut, in der Gemeinde, im Sinne des Ältestendienstes oder des Führerdienstes, das sind die Aufseher, sagt uns diese Stelle. Wir kommen nachher darauf zurück. Eine zweite Stelle aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 5. Vers 2 bis 4. Petrus spricht zu den Ältesten, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, indem ihr die Aufsicht nicht aus Zwang führet, sondern freiwillig, auch nicht um schändlichen Gewinn, sondern bereitwillig, nicht als die da herrschen über ihre Besitztümer, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Und wenn der Erzhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Auch diese Stelle ganz kurz auf den wesentlichen Aussagegehalt untersucht, zeigt uns, dass die Gemeinde Jesu oder die Versammlung Eigentum Gottes ist. Verglichen wird sie mit dem Bild der Herde. In dieser Herde sind Aufseher oder Älteste eingesetzt. Und dann sagt uns die Stelle, wie diese Männer in der Gemeinde ihren Dienst ausüben sollen. Von der inneren Haltung her, nicht aus Zwang, freiwillig, nicht um schändlichen Gewinn, also materiellen Vorteilswillen, sondern bereitwillig, nicht herrschend, als verfüge man über das, was einem gehört, sondern durch Vorbild. Und das löst als Gegenreaktion bei Gott die Belohnung aus. Sie dienen als Hirten unter einem Erzhirten und bekommen erstaunlicherweise von Gott dafür sogar noch die Krone der Herrlichkeit als Belohnung. Die dritte Stelle, Hebräer 13, Vers 17. Gehorchet euren Führern und seid unterwürfig, denn sie wachen über eure Seelen, als die da Rechenschaft geben sollen, auf dass sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre euch nicht nützlich. Auch diese Stelle zeigt uns einen besonderen Aspekt von Führung und Ältestenschaft im Verhältnis oder innerhalb des Aufgabenbereichs der Gemeinde. Gott hat sie gesetzt in seinen Aufgabenbereich, erwartet von denen, die geführt werden. Das wird hier deutlich, es gibt Führer und es gibt Geführte. Gehorsam, Unterordnung, aus der Tatsache heraus, dass diese Männer, die er geschenkt hat, und er sieht sie als Geschenk an für die Gemeinde, wachen, also Hüteraufgaben übernehmen. Und das tun sie nicht, weil sie das so schön finden, sondern weil sie von Gott dazu verpflichtet wurden, vergleicht mit Apostelgeschichte 20. Und darüber haben sie eines Tages vor Gott und hier schon auf der Erde Rechenschaft abzulegen. Das sind die Bibelstellen, die uns zunächst einmal reichen sollen. Was Gemeinde, liebe Brüder, heute am nötigsten braucht, sie hat es zu aller Zeit gebraucht, aber ich denke heute am meisten, am nötigsten, das ist eine starke geistliche Führung. Und zwar deshalb, weil es wohl kaum je zu einer Zeit im Laufe der Geschichte der Gemeinde Jesu einen so forcierten, geballten Angriff des Teufels auf sie gegeben hat wie eben heute. Und weil dementsprechend und der gesteigerten Verführungskraft des Teufels entsprechend, er weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat und setzt alle Mittel und Kräfte ein, viele weglaufen. Deshalb ist Führerschaft geistlicher Art nötiger als je zuvor. Und doch mangelt es daran. Es mangelt, wie vielleicht, so können wir sagen, kaum je zuvor daran. Das ist aus den verschiedenen Gründen zu erklären. Einmal deshalb, weil viele allergisch geworden sind gegenüber dem Begriff Führung. Man misstraut jedem, der führen will. Und das ist grundsätzlich richtig, auch auf geistlichem Sektor. Deshalb ist ja auch das, was Gott als Voraussetzung genannt wird, so ungeheuer hoch und erfordert die nachträgliche Bestätigung Gottes. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch oft dahin gekommen, dass Führung missbraucht wurde. Missbraucht wurde für eigennützige Zwecke, für die Zwecke der Geltung eigener Personen, meiner Person meinetwegen, und das geben die Leute selten zu, oder missbraucht worden ist, Führung und Führungsimpulse missbraucht worden sind zugunsten bestimmter Richtungen und Werke, Institutionen. Und wenn das der Fall ist, dann ist das nicht geistliche Führung, die das Führen ausübt, um der Gemeinde willen und um des Herrn der Gemeinde willen. Deshalb können wir auch sagen, obwohl Führung heute nötiger wohl als je zuvor gebraucht wird, wird sie auch stärker abgelehnt als je zuvor. Und das eben bringt die Probleme. Es ist in ruhigen Zeiten, wie wir sie heute sicher nicht haben, problemlos Führung auszuüben. Da braucht man relativ wenig Mut und auch relativ wenig Impulse. Setzt sich relativ selten in Gegensatz zur herrschenden Ansicht, die in der Umwelt eben immer wieder erkennbar wird. Führung, ob sie echt richtig und im Sinne Gottes ausgeübt wird, entscheidet sich also erst in Krisensituationen, in Nöten. Und genau da braucht ja das Volk Gottes sie auch. Und da ist sie nur dann echt, wenn sie als Führung sich bemüht, die Geführten bewusster unter die Führung Gottes zu bringen. Gott hat in seinem Wort Führungsvorstellungen entwickelt und Zielvorstellungen entwickelt. Und wenn geistliche Führer im Volk Gottes führen, dann ist es ihre Aufgabe, diese Geführten an die Vorstellungen Gottes heranzuführen und bewusst darunter zu stellen und von daher Orientierung zu bringen. Eben das ist Führung. Führung wird ausgeübt in der Gemeinde. Wir wissen, dass die Ortsgemeinde, haben es gestern noch gehört, 1. Korintherbrief, Kapitel 1, 1. und 2. Vers, die Ortsgemeinde, die Versammlung Gottes ist. Ungeheuer hoher Anspruch, aber ebenso gut von Gottes Seite her eine ungeheuer hohe Würdigung oder ein ungeheuer hoher Zuspruch. Diese Ortsgemeinde ist der sichtbare Ausdruck, die sichtbare Verwirklichung der unsichtbaren Gemeinde Jesu, deren Glieder an allen möglichen Stellen sein können. Heute gibt es an einem Ort keine Ortsgemeinde mehr, das ist jedenfalls sehr selten. Eine Ortsgemeinde, sichtbare, sondern es ist durchweg versucht, oder es ist durchweg so, dass die Glieder der unsichtbaren, aber ebenso realen Gemeinde Jesu verstreut sind in alle möglichen Denominationen. Deshalb ist heute örtliche Gemeinde, sofern sie den Anspruch erhebt, dem, was er eben von 1. Korinther 1, 1 und 2 gesagt haben, zu entsprechen, nämlich Versammlung Gottes zu sein, der Versuch, unter der Ausschaltung aller möglichen menschlichen Mitwirkungen, aller möglichen menschlichen Ideen, sage ich lieber, Gemeinde Gottes darzustellen, so wie er sie will. Dass das ein Darstellungsversuch bleibt, ist evident. Denn immer wieder spielt uns da unsere Neigung und unsere eigenen Ideen Streiche. Aber es bleibt ebenso deutlich Aufgabe und Verpflichtung. Die Ordnungsregeln, die in der Bibel für die Gemeinde Jesu entwickelt sind, gelten aber natürlich auch für die einzelne Ortsgemeinde. Und darin ist nun neben vielen anderen Aussagen auch belegt, dass Führung in der Gemeinde einer der ganz notwendigen Faktoren gemeindlichen Lebens und Vorwärtskommens ist. Aus unserer Umwelt kennen wir eine Reihe von verschiedenen Führungsmodellen. Ich will nur zwei herausgreifen. Einmal das Modell der Monarchie und einmal das Modell der Demokratie. Das heißt, Monarchie, da liegt alle Gewalt, auch in der Ausübung, wie in der Gesetzgebung, bei einer Person, eben bei dem Monarchen, bei einem König oder da, wo es gewaltsam und gegen den Willen des Volkes bewusst diktatorisch gemacht wird, bei dem Diktator. Es ist dann eine Diktatur. Und es gibt die andere Möglichkeit des Denkmodells, und das ist die Demokratie. Vom Wort her schon erkennbar, alle Gewalt liegt da beim Volk. Aber das Volk übt die Gewalt nicht selbst aus, sondern es lässt sie ausüben durch von ihm gewählte Abgeordnete. Das ist nun etwas eigenartig, diese Konstruktion. Letztlich führt das Volk sich selbst. Und so ist es in der Gemeinde Jesu nicht nach Gottes Willen. Ich glaube, dass wir oft zu den Vorstellungen, so müsste es aber bei uns sein, demokratisch, verführt sind durch die heutigen Vorstellungen unserer Umwelt. Und dann kommt die Vorstellung auf, jeder habe das gleiche Recht, auf allen Gebieten mitzusprechen und Führung mit auszuüben. Die Bibel sagt uns aber genau das Gegenteil. Gemeinde Gottes ist keine Demokratie. Gemeinde Jesu oder Versammlung des lebendigen Gottes ist absolute Monarchie. Und zwar im Sinne der Theokratie. Hier herrscht nur einer, hier gehört alles und alle nur einem, das ist Gott selbst. Und dieser Gott hat der Gemeinde ein Haupt, was Herrschaft ausüben soll, gegeben, und das ist Jesus Christus. Und dieses Haupt oder über dieses Haupt leitet und lenkt er. Da dieses Haupt aber abwesend ist im Himmel, führt er oder dieses Haupt, beides können wir immer sagen, durch den, den er anstelle des Hauptes der Gemeinde gegeben hat, den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist wiederum leitet durch sein Wort, wie es liegt abgeschlossen vor uns. Und nach den Ordnungen, die dieser Geist auf Veranlassung des Hauptes in dieses Wort hineingeschrieben hat. Und nun kommt das Entscheidende und für uns dann leichter fassliche. Dieser Geist bedient sich bei der Führung, Ausübung der Führung nun der Führer. Diese führen wieder als verantwortliche Treuhänder. Es ist also eine treuhänderische Führung, die Rechenschaft geben müssen vor dem, dem die Gemeinde gehört. Das können sie auf zwei Weisen tun. Hebräer 13 hat es uns gesagt. Sie können das seufzend tun. Herr, hat überhaupt nicht geklappt. Und das drückt uns. Oder sie können es mit Freuden tun. Und dann heißt es, Herr, es ist wunderbar, es ist gelungen. Die müssen also Rechenschaft geben. Und das ist auf der einen Seite, wenn sie es mit Freuden tun, nützlich. Oder auf der anderen Seite für sie nicht nützlich oder schädlich. Es ergibt sich also ein Bild. Die Gemeinde, die Versammlung Gottes, ist eine Herde. Die Bibel vergleicht sie mit einer Schafherde. Das ist ein anstößiges Bild heute, keiner will ja Schaf sein. Und auf der anderen Seite weiß man genauso gut, wenn die Bibel dieses Bild braucht, ist es berechtigt. Und das weiß man aus der Natur, dass eine Herde sich nie selbst führt, die immer geführt wird. Und führen geht halt nur über diese eine Weise, dass Anordnung oder Anweisung gegeben wird, besonders eben in diesen Krisensituationen, von denen ich vorhin sprach, und gehorcht wird. Führung, dem entspricht der Begriff gehorchen. Weisung geben, gehorchen. Hier hinein gehört jetzt dieser andere Begriff. Den kennen wir sehr gut, das ist der Begriff der Zuständigkeiten. Das ist ein schillernder Begriff. Den kann man positiv nutzen und werten und man kann ihn sehr negativ sehen und auch werten. Das Wort oder der Wortbegriff kommt aus dem Tätigkeitswort, es steht mir etwas zu stehen. Was steht denn dem, der die Zuständigkeit für etwas hat, zu? Wenn wir darüber nachdenken, kommen wir zu der Antwort. Es steht ihm zu, Recht zu sprechen oder etwas gültig, letztgültig zu tun. Und das ist nur eine schwierige Sache, wenn wir das jetzt auf die Gemeinde Jesu und die Führung darin in Bezug auf die Zuständigkeit anwenden. Das Recht, etwas gültig zu tun, gründet sich ja für die Führer in der Gemeinde Jesu auf der Pflichtzuweisung Gottes. Er hat ihnen gesagt, das müsst ihr tun auf die Weise, die hier festliegt. Deswegen, wenn wir von Recht sprechen, und das verbindet man gedanklich durchweg mit dem Begriff Zuständigkeit, wenn wir zu stark sogar von Recht zur Führung sprechen, dann führt uns das gedanklich und letztlich dann auch ganz konsequent hin zu dem Begriff des Amtes. Und was daraus geworden ist, haben wir ja gestern Abend gehört. Deswegen spricht die Bibel, spricht Gottes Wort, primär von einer ganz anderen Denkausrichtung an dieser Stelle, nämlich sie betont die Pflicht zur Führung, im Wissen selbst geführt zu sein. Und das führt nicht zum Amt, sondern zum Dienst. Amt und Dienst sind zwei total unterschiedliche Dinge. Deshalb kennen wir keine Ämter in den Gemeinden der Bibel. Deshalb kennen wir in unseren Versammlungen auch keine Ämter, sehr wohl aber Dienste. Und diese Dienste sollen nun aus dem Wissen um die Pflicht und aus der Dankbarkeit, Lied 11, ich habe vorhin was dazu gesagt, ihr erinnert euch, getan werden im Wissen, dass der Herr darauf sieht, unter der Aufsicht des Herrn. Älteste sind Führende, sind Leute, die andere anleiten. In einem ganz bestimmten Sinn ist solch ein Dienst durchaus auch bei Frauen zu sehen. Wir haben zum Beispiel im Timotheus- und Titusbrief den Leitungs- und Führungsdienst der älteren Frauen gegenüber den jüngeren Frauen. Sie sollen sie anleiten oder anweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben. Wir haben zum Zweiten natürlich den Leitungs- und Führungsdienst der Mütter, allerdings hier wieder unter der Unterordnung unter den Mann, der letztlich als Hauspriester vor Gott die Führungsrolle in Ehe und Familie zu übernehmen hat, den Kindern gegenüber. Und wir haben die Führungsaufgabe der Männer den Frauen gegenüber. Aber in zwei Fällen, die ich genannt habe, haben wir zumindest ja hier auch auf Schwestern bezogen, Führungsdienste. Und ich denke, dass uns das auch akzeptabel erscheint. Nun, das Neue Testament gibt uns alles notwendige Wissen an, über die Gemeinde, natürlich dann auch über die Führung. Wir haben zwei Begriffe vorhin immer wieder gefunden in den neutestamentlichen Bibelstellen, die wir lasen über Führung. Und das ist auf der einen Seite der Begriff Ältester gewesen, Presbyteros. Ihr kennt diesen Begriff aus den heute im kirchlichen Rahmen verwirklichten Presbyterien, Gremien, in denen Presbyteroi, der Plural oder die Mehrzahl der Presbyteros zusammenkommen, um bestimmte Dinge zu beraten und zu beschließen, ohne dass sie letztlich dabei die Führung haben. Und auf der anderen Seite den Begriff des Aufsehers, des Episkopos. Dieser Begriff ist zum Bischofsbegriff degradiert worden. Wir haben sie in unmittelbarer Folge, sie werden nämlich da synonym gebraucht, das heißt austauschbar gebraucht. Man kann sie ohne weiteres ersetzen, den einen Begriff durch den anderen, nur wird da jedes Mal etwas Unterschiedliches durch angesprochen. Wenn wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 20 lesen, Dann heißt es da, Vers 17 schon, er sandte Paulus von Ephesus und rief nach Milet, die Ältesten von Ephesus rief er nach Milet, eben die Ältesten, das heißt, er ruft die Presbyteros und spricht dann in Vers 28 die Aufseher an, die Episkopos. Also beide Begriffe für die gleiche Schar von Männern. Petrus tut das genau das Gleiche, in 1. Petrus 5, 1 und 2. Die Presbyteroi, der Plural von Presbyteros, die Ältesten also, werden angesprochen und dann auf ihre Aufgabe hingewiesen, belehrt, da zum Tun der Aufgabe aufgerufen. Wenn also der Begriff des Ältesten wörtlich hier angesprochen wird, dann ist mehr die geistliche Reife gemeint. Wenn der Begriff des Aufsehers angesprochen wird, dann wird eher betont und angesprochen die Verantwortlichkeit vor Gott für den Dienst, die seelsorgerliche Funktion, das Tun. Und darum geht's nun wirklich. Erstaunlicherweise finden wir im Gegensatz zur Praxis in den meisten Gemeinden, die den Anspruch erheben, heute auch erheben, neutestamentliche Gemeinde darzustellen, nie die Verwirklichung dessen, was die Bibel uns sagt über die Anzahl derer, die Aufseher und Älteste sind. Es gibt heute zum Beispiel die Institution eines Gemeindeleiters. Wir vermeiden in den Versammlungen ihn durchweg die Einsetzung, weil wir der Auffassung sind, dass das nicht nur ein erster Schritt auf einem bedenklichen Weg ist, sondern vor allem wir nur eine Leitung an der Stelle kennen, eben die Leitung des Geistes Gottes. Und wenn Führung oder Leitung ausgeübt werden soll, und so finden wir es auch im Neuen Testament, dann wird sie nie von einem Einzelnen ausgeübt, sondern immer von einer Mehrzahl von Männern. Älteste und Aufseher werden also nie im Singular in der Bibel genannt und gebraucht, sondern immer im Plural. In den ersten Gemeinden bestand eindeutige Missionssituation. Da waren Leute zum Glauben gekommen, die Apostel blieben nicht lange, teilweise nur einige Wochen, besuchten dann wenige Monate später oder ein, zwei Jahre später die Gemeinde erneut und dann heißt es, sie setzten Älteste ein. Das heißt, sie wählten ihnen Älteste, gibt es einmal den Ausdruck, und zum anderen Älteste wurden eingesetzt. Apostelgeschichte 14 zum Beispiel oder Titus 1, der wird dagelassen, um die einzusetzen. Das hatte Paulus nicht geschafft bei seiner Anwesenheit. Heute gibt es keine Apostel mehr, das wissen wir. Und deswegen gibt es auch keine apostolische Vollmacht mehr. Von daher werden uns solche Maßnahmen in der Art verwehrt. Aber im Neuen Testament werden uns die Grundsätze genannt, wie Führer und Älteste aussehen müssen oder sein müssen. Das Prinzip der Entstehung der Ältesten. Und danach brauchen wir uns nur zu richten, dann kommen wir zu den Ältesten. Wahlen demokratischer Art schließen immer automatisch auch die Neigung, die Sympathie und die Antipathie der Wählenden mit ein. Abgesehen von der Unmöglichkeit, die sich aus dem Begriff allein ergibt, dass die Herde sich den Hirten wählt, das ist ja ein Witz in sich, ist das an der Stelle immer auch große Gefahr. Denn richtige Führer kann die Gemeinde nur kriegen, wenn der Geist Gottes auf Weisung des Hauptes oder Gottes selbst die rechten Männer gibt. Und das ist ein so geheimnisvoller und so feiner Vorgang, dass jedes menschliche Eingreifen an der Stelle die Weisungen Gottes und die Handlungen Gottes nur. Georg Müller, ich habe keine bessere Zusammenfassung da jemals gelesen. Vier Kennzeichen über die Führung und den Ältestendienst in der Gemeinde. Die erste Aussage, Älteste müssen oder sollen in der Gemeinde sein. Ohne geht's nicht. Ohne Führung, ohne solche Leute verfällt ein Volk. Wir haben es ganz am Anfang schon einmal gesagt. Das zweite, Apostelgeschichte 20, 28, Älteste werden vom Heiligen Geist gewählt und vom Heiligen Geist bestätigt und auf diese Weise ernannt. Das dritte, wie erfahren Sie davon? Ist ja doch die Frage. Wenn der Geist Gottes das macht, der stellt sich ja nicht im Gegensatz zu den Vorstellungen der Charismatiker und Schwärmer heutiger Zeit hin und ruft etwas laut in die Gegend, sondern der baut auf der Basis seiner bereits vorhandenen Offenbarung und der Offenbarung des Gotteswillens, nämlich des Wortes Gottes, auf. Sie, die Einzelnen, erfahren von dem geheimen Ruf Gottes in ihrem Herzen. Das ist eine so schwierige Sache, dass man es nicht besser erklären kann. Und dann drückt sich das Wissen um diesen geheimen Ruf etwa so aus, wie Paulus das formuliert in 1. Timotheus 3,1, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt ein schönes Werk. Die Berufung auf diese Art durch den Heiligen Geist wird dann bestätigt durch den Besitz der geforderten Eignung. Und diese Eignungen werden unmittelbar ab 2. Vers bis Vers 7 dann auch aufgelistet. Und zum Zweiten bestätigt durch den Segen, den Gott dann auf die Arbeit dieser Männer, die sie in der Gemeinde tun, legt. Paulus sprach in 1. Korinther 9, Vers 2 von dieser Bestätigung durch Gott für den Dienst seines Aposteldienstes oder Amtes. Und das können wir durchaus übertragen hier auch auf die Ältestenarbeit. Der vierte Punkt, die Heiligen oder die Geschwister in der Gemeinde, oder die Schafe, oder die Geführten, wie auch immer wir das nennen, sollen die Ältesten der Gemeinde anerkennen, sich ihnen unterordnen. Das geht gegen den Trend unserer Zeit und das geht gegen die jede Art von menschlicher Neigung. Das bedeutet nämlich mal konkret gesagt, in einer Krisensituation sagen die Leute, so geht's lang. Und ihr wisst ja, wie das heute dann als Reaktion sich sehr schnell einsteht. Warum das denn? Und dann begründen sie das. Und dann sagen die anderen, ich bin aber der Meinung. Und seht, an der Stelle hört es auf mit der eigenen Meinung. Führung zu akzeptieren zeigt sich eben darin, dass ich anerkenne, dass der andere von Gott beauftragt, in Dienst genommen ist, um begründet, nachdem er begründet den Weg gewiesen hat, diesen Weg auch zu gehen. Das ist das Entscheidende. Sonst wäre es ja keine Führung in dem Sinne. Führung durch Diskussion, wie sie eine Zeit lang in den Industriefirmen, ich habe es auch mal eine Zeit lang versucht mit meinem Mitarbeiterstab, Führung durch Diskussion in den Firmen üblich gewesen ist, gibt es in der Gemeinde Jesu nicht. Das ist das Entscheidende. Das ist eine sehr anstößige Sache, was ich euch jetzt sage. Aber selbst in den Industriefirmen ist diese Art der Führung inzwischen längst wieder aufgegeben worden. Bibelstellen dazu. 1. Korinther 16, 15 bis 16. 1. Thessalonicher 5, 12 und 13. Die bekannte Stelle, die wir eben lasen, aus Hebräer 13, Vers 17. Und 1. Timotheus 5, Vers 17. Es ist nur die Frage, wie erkennen denn die Glieder der Gemeinde den Führenden in dem, was er durch die Führung natürlich auch als Anspruch erhebt. Sie erkennen sie, sagt 1. Timotheus 5 uns ganz deutlich, und auch 1. Thessalonicher 5, 12 und 13, nicht daran, dass sie sagen, wir sind jetzt hier die Ältesten und haben das Sagen, sondern sie erkennen sie daran, dass sie arbeiten, das sagt die Bibel, um ihres Werkes willen oder um ihrer Arbeit willen, soll man sich ihnen unterordnen, soll man sie anerkennen. Zum nächsten Punkt. Der Dienst der Ältesten, ich wiederhole mich hier in einem gewissen Umfang, oder jedenfalls einige Andeutungen der Art habe ich eben schon einmal gemacht. Der Dienst der Ältesten ist eben Dienst und nicht ein Amt. Und er geschieht aus der Liebe heraus, Petrus sagt uns das, zu Gott primär und zu den Geschwistern sekundär. Und freiwillig, nicht aus Herrschsucht, nicht aus Zwang, sondern indem man Vorbild ist. Durch Vorbild führen gehört hier mit hinein. Auch das wird heute stark umstritten, genauso wie man statt der Berufung der Ältesten durch den Heiligen Geist die Berufung durch Menschen oder durch die Geführten gesetzt hat, also auf die demokratische Weise es versucht und damit scheitert. Ich habe mich oft gefragt, warum wollen die das so? Auch viele Älteste sagen, ich möchte gern den Ältestendienst tun, aber erst möchte ich herausgestellt oder gewählt sein oder anerkannt sein. Ich kann euch sagen, warum das so ist. In Gottes Reich, habe ich es ja eben gesagt, geht es genau andersrum. Sie arbeiten und werden dadurch anerkannt. Hier wollen sie erst anerkannt werden und dann arbeiten. Weil das die menschliche Art von Führung und Anerkennung ist. Man möchte erst autorisiert sein, einen bestimmten Dienst mit einer bestimmten Rechtsgültigkeit tun zu können, dadurch den Schein einer Legalität erreichen und dann sagen können, ich tu's und deshalb ist es richtig. Die Bibel sagt, dass es genau umgekehrt geht. Und wir sollten uns das sehr gut merken. Es geht also nicht nur darum, dass Älteste da sind, sondern dass die Ältesten, die da sind, den Dienst tun. Es geht um das Tun des Dienstes. Es wird unendlich viel heute geschwätzt und geschwafelt darüber, wie man an Älteste drankommen könnte oder sollte. Das ist alles unfruchtbar und sinnlos. Die Bibel sagt, dass wir als Brüder, die eine geistliche Reife erreicht haben, hingehen und uns in die Arbeit einreihen sollen. Zunächst in kleinen Arbeiten, dann wird das immer umfangreicher und verantwortungsvoller. Und wenn das dann so ist und die Treue erkennbar wird, wird auch die Anerkennung folgen und Gott uns bestätigen. Ich fasse einmal zusammen die Prinzipien der Führung oder man könnte auch sagen Gemeindeleitung. Ja. Erstens, die neutestamentlichen Gemeinden erkannten damals die göttliche, ernannten und geistlich qualifizierten Führer an. Zweitens, die gesamte Autorität, und jetzt komme ich bin ja leider nicht dabei gewesen, wäre ich gerne dabei gewesen bei dem Seminar Autorität, die gesamte Autorität einer Ortsgemeinde kommt immer letztlich von der Autorität, und das ist Gott. Und sein Sohn, der Christus. Und sie wird immer in seinem Namen ausgeübt. Älteste haben also nie eine ursprüngliche Autorität, die aus ihnen heraus käme, sondern sie haben immer eine abgeleitete Autorität. So wie Menschen immer und auf allen Gebieten auch eine abgeleitete Autorität haben. Der Mann der Frau gegenüber, die Eltern den Kindern gegenüber, abgeleitete Autorität aus der Autorität Gottes stammt. So ist es in der Gemeinde immer auch. Und diese abgeleitete Autorität der Ältesten oder der Führung überhaupt besteht so lange, Die kann auch mal verschwinden, das ist das Erstaunliche. Wie sie in dem Namen des Christus oder Gottes und auf der Grundlage des Wortes arbeiten. Verlassen Sie diese Grundlage des Wortes und die Abhängigkeit von dem Christus ist Ihre Autorität kaputt. Die Bibel sagt uns das, gerade in der Thessalonicher Stelle sehr deutlich, die euch vorstehen im Herrn. Das beschreibt die abgeleitete Autorität und von daher den Führungsanspruch, der auf den Christus zurückweist oder auf Gott zurückweist. Drittens, der Leitungs- oder Führungsdienst wird immer von einer Gruppe von Ältesten ausgeübt und nie von einem Einzelnen. Wo immer der Einzelne als alleiniger Führer auftritt, liegt er biblisch gesehen sicherlich falsch. Viertens, damals im Neuen Testament schon haben die Apostel, und die Apostel taten das auf Weisung des Heiligen Geistes, für die Kontinuität der Führung gesorgt. Paulus hat dem Timotheus gesagt, im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 2, dass er das, was er an Wissen, Erkenntnis und auch an Führungsprinzipien von ihm übermittelt bekommen hat, treuen Männern anzuvertrauen habe, die lehrfähig wären, das auch weiterzugeben. Auf die Weise kam auch die weitere Wahl der Führung zustande. Und fünftens, der Dienst des Ältesten oder des Führers beinhaltet kein besonderes Privileg. Wir haben uns gestern schon einmal daran erinnert, deswegen tragen unsere Versammlungen auch diesen Namen Brüderversammlung, dass wir nur ein Haupt haben und einen, der Lehrer und Meister ist und alle anderen darunter gleichgestellt sind als Brüder. In Matthäus 23 steht das. Ihr alle, einer ist euer Lehrer, ihr alle seid Brüder. Aber sie haben etwas Besonderes von Gott bekommen, diese Ältesten und diese Führer. Und das ist nach 1. Timotheus 5, Vers 19 einen besonderen Schutz gegen Verleumdungen und Verdächtigungen. Sie haben zum Zweiten, 1. Timotheus 5, 17, eine besondere Würde oder Ehre bekommen. Doppelter Ehre lasst sie würdig sein, sonderlich die da arbeiten in Wort und Lehre. Und daraus resultiert natürlich Vers 20, drittens, auch die besondere Verantwortung. Die besondere Verantwortung, die sich zum Beispiel darin zeigt, wenn jemand von diesen Führern oder Ältesten sündigt, dann kann man das nicht so in der Stille bereinigen, wie das bei einem Geführten sonst möglich ist, sondern die müssen in der Öffentlichkeit vor allen, sagt die Bibel, überführt werden. Und deshalb ist es nun für uns wichtig, diesen erheblichen Anforderungskatalog der Schrift auch vor uns zu stellen, das können wir der Zeit wegen nicht ausführlich tun. Es steht in 1. Timotheus 3 und im Titusbrief Kapitel 1. Zuallererst müssen Älteste und Führer wissen mit dem Kopf und mit dem Herzen. Und liebe Brüder, das ist das, was wir am allerschnellsten, leichtesten und ehesten vergessen. Dass es Gottes Herde ist und nicht unsere. Sie gehört ihm und ich kann nicht darüber verfügen, als wäre es mein Haus oder meine Leute. Und ich muss wissen, dass diese Herde für Gott das absolut und einmalig Kostbare ist, was er auf der Erde überhaupt hat. Denn er hat das Leben seines Sohnes dafür bezahlt. Und deshalb hat er auch ein Recht, von der Frucht dieser Herde zu genießen. Und das muss ich wissen. Und wenn ich das nicht nur mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen weiß, dann habe ich die erste Voraussetzung dafür geschaffen, dass ich den Dienst in der rechten Weise überhaupt tun kann. Das Zweite. Die neutestamentliche Gemeinde kann keine schwankenden Führer brauchen. Wenn sie Führer hat, die im Sinne Gottes führen, dann haben die ein Ziel vor Augen. Und lass uns das Ziel nicht ganz einfach beschreiben und leichtfertig geradezu beschreiben mit dem Begriff Verherrlichung Gottes. Natürlich ist das richtig. Sondern es gibt auch da verschiedene Wegziele, Etappenziele, die nacheinander konsequenterweise erreicht werden sollen, wenn die Führung geistlich gut und erwachsen ist. Und dann soll es nicht ein Schwanken je nach der Meinung heute so und morgen so gehen. Und auch das müssen wir wissen. Und nun gibt es der Reihe nach drei Bereiche, die uns diese beiden genannten Bibelstellen 1. Timotheus 3 und Titus 1 angeben. Das sind erstens die persönlichen Voraussetzungen der Ältesten. A. Sie müssen diskret sein. Sie müssen auch diskret handeln. Die Bibel beschreibt es im mäßig, besonnen und nüchtern sein. B. Sie müssen geduldig sein. Man kann keine Leute brauchen, die sehr schnell wütend aufbrausen und streitsüchtig sind. Und dazu kommt, dass sie gütig und gerecht, das heißt unabhängig und von sich selbst wegdenkend urteilen, beurteilen und handeln können. Drittens, oder C ist das jetzt hier in der Nummerierung, 1c. Diese Ältesten müssen, wenn sie recht führen wollen, ein gutes, rechtes, geistliches Wertgefühl haben. Das heißt, sie dürfen sich nicht trüben lassen durch Geld. Nicht geldgierig wird hier aufgeführt oder habgierig sein. Das gilt sowohl in Bezug auf materielle Werte wie auf immaterielle Werte. Und Punkt D, 1d, sie müssen reif sein. Deswegen ist es nicht möglich, dass ein Neuling zum Führer wird. Den kann man noch nicht brauchen, das ist keine Hintansetzung, aber eine Zurückstellung in Warteposition, wie er sich bewährt und wie er wächst. B. Sie müssen bestimmte häusliche Voraussetzungen erfüllen. Das ist erstens natürlich die eheliche Treue in der einen Ehe. Es gibt heute sehr viele Mehrehen, das sind zum Beispiel die ein Geschiedener erneut eingeht, als Ältester, auch wer das unterstützt, unbrauchbar geworden. Das ist der zweite Teil der häuslichen Voraussetzung, Punkt B. Sie müssen selbst intakte Familien haben, sonst wirft man ihnen bei der ersten Führungsaussage, die sie machen in Bezug auf Aufseherdienst in der Fehllage einer anderen Familie vor, kehr mal erst vor deiner eigenen Tür. Sie müssen also ein diszipliniertes eigenes und Familienleben in ihrer eigenen Familie haben. Und dann gibt es noch drittens zwei soziologische Voraussetzungen, die sie erfüllen müssen. Laut Aussage 1. Timotheus 3, sie brauchen ein gutes Zeugnis nach außen, das heißt, sie müssen ein gewisses Ansehen haben. Nicht Ansehen im Rahmen der Öffentlichkeit, aber sie müssen einen guten Leumund haben in diesem Sinne. Und der zweite Punkt unter diese soziologischen Voraussetzungen, sie müssen bereit sein zur Fürsorge für andere. Das wird immer wieder vergessen. Heute ist zum Beispiel der Begriff des Gastfreiseins vollkommen in Wegfall gekommen. Dabei ist das eine Voraussetzung des Ältestendienstes. Wo sind offene Häuser, die andere aufnehmen? Sie müssen besorgt sein, nicht nur für das ihre, auch für das der anderen. Ja, das sind diese Voraussetzungen persönlicher, häuslicher und soziologischer Art und ihre Aufgaben sind drei zu teilen. Sie müssen erstens hüten können, die Herde hüten können. Hüten bedeutet oder erfordert als Voraussetzung, sie müssen sehen, wo eine Gefahr ist. Man kann also, oder Gott kann keine Ältesten brauchen, die Scheuklappen haben. Sie müssen einen weiten Horizont haben, aber innerhalb der vielen Informationen des weiten Horizontes ihre Augen gerichtet haben auf die primären göttlichen Zielsetzungen. Dann erkennt man, wo die Gefahren auftauchen, und da muss die Hütefunktion dann einsetzen. Hüten heißt ganz einfach Schutz ausüben, das heißt vor kommenden möglichen Gefahren hüten und das bereits abblocken. Das sollten wir wirklich wieder mehr lernen, denn viele der Geschwister in unseren Versammlungen sind leider geistlich unmündiger geworden, als das noch vor Jahrzehnten der Fall war, und wissen nicht mehr geistlich so zu beurteilen. Umso mehr sind geistliche Führungsaufgaben und Führungsmaßnahmen in dieser Art erforderlich. Sie müssen erkennen, wo kann was herkommen, und dann sollte man das abblocken. Ich komme nachher nochmal darauf zurück. Und natürlich die Zucht gehört hier zum Hüten hin. Das Zweite als Aufgabe, Sie müssen weiden. Sie müssen sehen, wo eine Not ist, wo ein Bedarf vorhanden ist. Nach Nahrung und wenn Nahrung, der richtigen Nahrung. Sie müssen die Gemeinde leiten. Sie müssen für die Intaktheit des geistlichen Rahmens und des geistlichen Zuhauses sorgen. Sie müssen trösten können. 1. Korinther 14 spricht vom Trösten. Weissagen im Sinne von Trösten. Wer tröstet, erbaut, heißt es da. Und die dritte und letzte Aufgabe, Sie müssen führen. Hier kommt das beides wieder zusammen. Seelsorgerlich im Einzelgespräch und auch in der Gesamtheit, gemeinsamen Größe der Gemeinde und damit gegebenen Aufgaben. Und nun sage ich etwas, was bestimmt Widerspruch hervorruft. In dem Sinne und an der Stelle heißt führen, und das ist dem Begriff führen immanent, gehört einfach dazu, anders kann man das gar nicht verstehen, heißt führen, wählen, auswählen. Und auswählen heißt in dem Sinne auch wieder abgrenzen. Es gibt viele Wege, ich wähle einen aus, und nun ist dieser Weg, auch wenn man den Vorwurf dann macht, das sei ein verengter Weg. Der enge Weg ist nach Gottes Aussage der schmale Weg, oder der schmale Weg ist immer der verengte Weg, und den wollen wir gehen. Und diesen abgegrenzten Weg, sich dafür zu entscheiden, das ist der Mut, den die Ältesten im Aufblick zu Gott aufbringen müssen. Man kann nicht entscheiden, ohne zu wählen und damit abzugrenzen. Sonst haben wir das Alte wieder, was in unserer Zeit eben aus Furcht davor wählen zu müssen und auf die Weise zu führen, nämlich die ganze Palette aller Meinungen nebeneinander stehen lassen. Man nennt das Pluralismus. Aber solch ein Pluralismus widerspricht total dem Begriff der Führung. Und dazu sind geistliche Männer gerufen. Wir sollten uns, und deswegen ist das so schwer und braucht das so viel Mut, immer der Tatsache bewusst sein, dass Männer, die so zu führen haben, nie die Zustimmung aller haben können. Man kann nicht darauf warten, dass die ganze Herde zustimmt. Wenn der Hirte auf den Ja-Ruf jedes Schafes warten wollte, käme der keinen Schritt vorwärts. Aber sie müssen sehr wohl sich gewiss sein, dass sie unter dem Ja Gottes stehen. Und unter dem Ja Gottes zu stehen ist sehr einfach. Man braucht sich nur zu orientieren, ausschließlich an dem, was die Schrift dazu sagt. Wenn das aber getan wird, dann gibt es in der Gemeinde Jesu Ordnung. Dann gibt es ein Intaktsein. Dann gibt es ein deutliches Zeugnis. Dann gibt es unter denen, die geführt werden, ein Wohlfühlen. Und dann gibt es auch darunter ein deutliches Wachstum. Und liebe Brüder, dazu wollen wir uns gegenseitig viel Mut machen. und die ihr vielleicht jetzt nicht in diesen Aufgaben drin steht, aber rein wachsen könnt oder wollt, möchtet, euch möchte ich Mut machen, diesen Dienst eines Tages aufzugreifen. Es ist ein sehr schwerer Dienst, aber es ist der Dienst, der für den Herrn fruchtbar ist, große Verantwortung mit sich bringt, aber auch große Belohnung, die Krone der Herrlichkeit nämlich.